Vielleicht ist nicht für alle klar, also vielen Dank für die Einführung. Aber vielleicht gibt es einige Unklarheiten mit dem Begriff Kryptomuslim. Ich hoffe nicht, aber dennoch werde ich kurz darauf eingehen. Kryptomuslime sind Muslime, die heimlich ihren Glauben praktiziert haben. Ich gehe jetzt eben in Spanien darauf ein. Die wurden zwangskatholisiert und mussten eben im Verborgenen ihren Glauben leben. Und das ist eine dieser Handschriften, die wir mit arabischen Buchstaben geschrieben sehen. Und wer jetzt des Arabischen mächtig ist, wird Schwierigkeiten haben, den Text zu lesen. Auffällig ist, dass hier sehr viele Vokalzeichen sind. Das liegt daran, dass das ein spanischer Text ist. Ja. Genaueres, diese Literatur bezeichnet man als Al-Khamyado-Literatur, und auf diese Begriffe, Al-Khamyado-Literatur und die verschiedenen Gruppen der in Spanien lebenden Kulturen, werde ich gleich dann im Verlauf des Vortrags eingehen. Wir beginnen mit zwei Katholiken. Das sind die sogenannten katholischen Könige, die 1469 geheiratet haben. Das war die Voraussetzung für die Einigung Spaniens. Also die Krone von Kastilien vereinigt sich mit der Krone von Aragon und bilden dann ein gemeinsames Königreich. Und diese beiden Könige konnten dann auch, man sieht hier, Moment, das Königreich Aragon, das runtergeht bis in das Gebiet von Valencia. Und dann hier die Krone von Kastilien, das alles, dieses Gebiet gehörte dann Isabella. Und wie man eben beide Gebiete zusammenzählt, ist das schon fast ganz Spanien. 1469, also zum Zeitpunkt der Heirat, war nur noch ein kleines Gebiet hier, das Königreich Granada, erhalten geblieben. Die anderen Teile des muslimischen Spanien waren längst katholisch geworden, beziehungsweise auch Portugals. Ja. Also dieser erste Teil hier, der farblich sehr ins Orange-Gelbe geht, wurde schon im 12. Jahrhundert von den Christen zurückerobert. Dieser Teil hier im Verlauf des 13. Jahrhunderts und dieser eben zum Teil noch später. Und 1492, also in dem Jahr, als Kolumbus auch nach Amerika gefahren ist, ist auch Granada, die letzte Stadt der Mauren, gefallen. Wichtig zu wissen ist, welche Sprachen in diesen Gebieten hauptsächlich gesprochen wurden. Also hier haben wir Spanisch im Wesentlichen, hier im Süden auch schon. In diesem Gebiet um Valencia hat sich das Arabische lange erhalten bei den Muslimen und in Aragon ein dem Spanisch sehr verwandten Dialekt, das Aragonesische, das man, wenn man Spanisch kann, auch relativ gut verstehen kann. Hier blieben in Andalusien blieb die Sprache Arabisch im Wesentlichen. In Portugal eben entsprechend vom Galizischen ausgehend nach Süden hat sich das Portugiesische ganz durchgesetzt. Also wir haben jetzt klar zu sehen, die Texte, die wir gleich besprechen, sind im Wesentlichen in Aragon gefunden worden, weshalb die Texte auch ein bisschen einen aragonesischen Einschlag haben. Das heißt, sprachlich sind sie nicht so ganz Standardspanisch. Sie haben auch ein etwas antiquiertes, altes Spanisch und finden sich hauptsächlich in Aragon. Man hat lange Zeit von der Literatur dieser Kryptomuslime nichts oder nicht viel gewusst. Die sind erst gefunden worden im 19. Jahrhundert, als man ältere Häuser abgebrochen hat und versteckt. Es war ja verboten. Hat man die Texte dann eben erst gefunden und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts zum Teil herausgegeben und entziffert. Also, Die Eroberung der letzten Bastion der Mauren hat sich in 10 Jahren abgespielt. Das ist hier kenntlich von 1482 bis 1492. Im Grunde war dieses letzte Königreich auch schon von den katholischen Königen und auch von den Königen davor abhängig gewesen. Man hat sie noch lange geduldet, bevor man die Kronen geeinigt hat und dann schließlich die ganzen letzten Gebiete erobert hat. Also die frühe islamische Zeit ist für die Kryptomuslime nicht interessant, weil der Islam ja auf der Iberischen Halbinsel, also in Spanien und Portugal, völlig akzeptiert bzw. legal war. Der Gegner der katholischen Könige, der letzte, dabei handelt es sich um Muhammad XII., der hatte dann am Ende des Krieges, wie man hier vielleicht etwas undeutlich sieht, auf einem nicht zeitgenössischen Bild, den Schlüssel der Stadt Granada an die katholischen Könige zu übergeben. Hier hinten sieht man das bekannte Gebäude, die Alhambra, die den katholischen Königen eben auch übergeben wurden. Interessant bei der Architektur in Andalusien ist, dass sich hier Maurisches mit späterem mischt. Leider hinter diesen Zypressen verdeckt sieht man einen Palast, einen Renaissance-Palast, der von Karl V., also dem Nachfolger, folgenden Herrscher, im 16. Jahrhundert hineingebaut wurde in eine maurische Architektur. Das ist diese berühmte Alhambra. Der Name bedeutet der rote Palast. Vielleicht kann man es ein wenig sehen. Zu manchen Tageszeiten sieht das besonders rot aus, dieses Gemäuer. Hier haben die Nasriden, also das letzte Herrschergeschlecht, geherrscht. Und das haben sie dann eben mit der Stadt Granada den katholischen Königen übergeben müssen. Die Kapitulationsverträge haben den Muslimen eigentlich viele Zugeständnisse gemacht. Sie sollten den Glauben frei ausüben können und ihre Moscheen behalten, auch ihren Besitz. Keine Feuerwaffen allerdings, die mussten sie abgeben. Das Recht konnten sie beibehalten und bei Konflikten zwischen den zwei Gruppen, also zwischen Muslimen und Christen, wurden die entsprechenden Rechtsgelehrten auf beiden Seiten, die Recht sprechen konnten, also im Spanischen auf der christlichen Seite, auch wenn das ein arabisches Wort ist, Alkalde und der Kadi, die sollten dann bei Rechtsprozessen zwischen Muslimen und Christen vermitteln. Tributzahlungen der Bevölkerung und so weiter wurden nicht erhöht im Vergleich zur Zeit der islamischen Herrscher und die Emigration war gestattet. In manchen Anschauungen von Muslimen oder islamischen Rechtsgelehrten ist es nicht erwünscht, dass Muslime in christlichem Gebiet bleiben, also sind manche auch ausgewandert. Also der Besitz konnte auch verkauft werden, da wurde zunächst nichts konfisziert. Da gibt es auch andere Anschauungen, darauf komme ich gleich. Es gibt nämlich eine Anschauung, die den Aufenthalt der Muslime im katholischen Spanien gerechtfertigt hat. Die Sepharden, das sind die spanischen Juden, die haben keine Glaubensfreiheit erhalten, die konnten in gewisser Weise auch gar nicht kapitulieren, waren also überhaupt nicht gleichgestellt, sie hatten kein eigenes Reich, kein eigenes Königreich. Und diese wurden vor die Wahl gestellt, sich taufen zu lassen oder zu emigrieren. Zu einem späteren Zeitpunkt hatten sie auch diese Rechte nicht mehr. Also in Spanien entstanden die ersten sogenannten Blutgesetze, Gesetze der Blutreinheit, wo man über Generationen hinweg nachweisen musste, dass man eben keine jüdischen Vorfahren hatte. Die Sepharden haben eine besondere Rolle, weil sie schon bevor Jesus Christus, also das war ja eine Anklage der Christen gegen die Juden, dass sie den Messias ans Kreuz geschlagen hätten, Diese Fahrten haben sich immer verteidigt, dass sie schon in Spanien waren, bevor Jesus eben gekreuzigt wurde, und hatten hier ein Argument, dass sie gar nicht verantwortlich seien für den Tod des Messias. Und in Spanien findet man deswegen auch weniger dieses Argument an der Schuld des Todes des Messias. Lange Zeit haben diese Rechte für die Muslime nicht gewährt, etwa 10 Jahre. Dieser Herr Hernando de Talavera hat eine recht milde Missionspolitik betrieben am Ende des 15. Jahrhunderts. Sein Nachfolger, dem war das nicht, die Durchsetzung war für ihn nicht dem gemäß, was er sich vorgestellt hatte. Er hat auf eine ganz andere Methode gesetzt, das ist Francisco Jiménez de Cisneros, oder Cisneros, ja. Er hat dann eine Massenkonversion betrieben und die Muslime in Spanien wurden gezwungen, sich taufen zu lassen. Das konnte manchmal in der Weise funktionieren, dass man einen Zweig in Wasser getaucht hat und die Muslime besprengt hat, und damit waren sie zu Katholiken erklärt. Das ist natürlich auch nicht ganz das ist nicht ohne Widerspruch von Seiten der Christen geschehen. Ja, das ist auch da nicht ganz dem Verständnis von der Überzeugung vonstatten gegangen. Als diese Rechte, die man ihnen zugestanden hatte, den Muslimen nicht wirklich zuerkannt wurden, gab es in diesem Viertel von Granada, im Albaicín, Aufstände. Das ist die Altstadt von Granada. Und diese Aufstände haben sich auch fortgesetzt bis ins Umland. Und das hat etwa 2 Jahre gedauert, die niederzuschlagen, militärisch von spanischer Seite. Und man sieht, dass hier schon bereits ganz am Anfang in Andalusien, das ist jetzt im Gebiet von Granada, große Konflikte entstanden sind zwischen den Gruppen. Die katholischen Könige wollten ein einheitliches Reich in Bezug auf die Ideologie, auf den Glauben. So. Es werden hier, also ich habe schon das Wort Maure benutzt. Mauren sind nicht nur Araber, sondern das sind zunächst mal die spanischen Muslime auf islamischem Gebiet in Spanien. Das können auch Berber sein, Nachfahren von Berbern, oder zum Islam Konvertierte in der frühen Zeit der Eroberungen durch die Muslime in Spanien haben sich auch viele Einheimische zum islamischen Glauben bekannt. Und diese Gruppe, also ethnisch gesehen, sind die ganz unterschiedlicher Herkunft. Diese Gruppe bezeichnen manche Wissenschaftler dann als Maure, weil das eben nicht einheitlich von Arabern erobert wurde. Vor allem waren Berber auch daran beteiligt. Mudéjar, das ist ein jetzt eigentlich arabisches Wort, das zum Spanischen dann geworden ist. Das sind die Muslime auf christlichem Gebiet. Das war ja zunächst noch toleriert. Der Morisco, das Wort kommt von Moro einerseits. Und Isco ist eben, wenn man so sagen würde auf Deutsch, ist, ein bisschen schwierig mit der Endung R, also Maurchen. Ja. Morisco ist, Isco ist das Chen, das Lein des Deutschen. Also bedeutet das kleiner Maure. Das ist kein Wort des Respekts, ja, oder auch nicht eine süße Verniedlichung. Das ist eine Fremdbeschreibung. Die Moriscos selbst mögen sich zwar auch als solche bezeichnet haben aufgrund ihrer Herkunft, waren aber auf keinen Fall in ihrer Sicht kleine Mauren. Morisco bedeutet auch schon, dass sie getauft sind. Also hier ist ein großer Unterschied, ja? Der Maure ist noch Muslim, der kleine Maure ist schon katholisch. So, Cristiano Nuevo ist eigentlich die eher offizielle Bezeichnung, Neuchrist. Ja, im Vergleich zu den Altchristen, die schon über Generationen hinweg Christen waren. Und Cristiano Nuevo de Moro, also vom Mauren abstammend, im Gegenzug zu denen, die von Juden abstammten. Der Begriff ist entstanden aus zunächst für die jüdischen Neuchristen. Genau. Auf beiden Seiten, bei den Juden wie auch bei den Muslimen, hat man sich auch heimlich zum eigenen Glauben weiterhin bekannt. Ein Grund, warum die Inquisition auch entstanden ist, also vor allem der Grund für die Inquisition, ist auch diese jüdische Bevölkerung, die weiterhin, man sprach vom Judaisieren, ja, also dem eigenen Glauben sich dazu bekannt hat und das auch praktiziert hat. Ein Grund der Inquisition war eben diese Gruppen zu kontrollieren. Schnell im 16. Jahrhundert, also ich habe schon erwähnt, in Granada um 1500 wurden die Mauren, die letzten, beziehungsweise die dann Mudéjares geworden waren, gezwungen, den katholischen Glauben anzunehmen. In Aragon etwas später, aber offiziell gab es 1525 keine Muslime mehr in Spanien und Juden natürlich auch nicht, offiziell. So, es kam zu Bücherverbrennungen und auch zum Verbot. Oh, Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Also Koran und Bücher zum Islam, also Kommentare und so weiter. Und das rituelle Schlachten, die wurden sofort verboten. Das galt als primär islamisch. Und viele weiteren Aspekte, die eher von der Kultur geprägt waren, man aber von der christlichen Seite nicht unbedingt als islamisch betrachtet hat, sondern nur als kulturelle Praxis. Die Kleidung, das Henna, das war das hier. Ja, also diese, wie Frauen sich dann zum Teil bemalt haben, vor allem das Baden, also im Hammam, das wurde auch untersagt. Lieder, Musik und Tänze wurden mit der Zeit verboten. Ja? Ich spreche jetzt über das ganze 16. Jahrhundert, das wurde nicht alles auf einmal so verboten, aber die Einzelheiten jetzt nicht erwähnen. Amulette sind Schutzpapiere oder auch eben aus Metall. Meistens dann mit Suren zum Schutz des Leibes. Das wurde dann zum Teil als Magie eingestuft und das gefiel der Inquisition natürlich nicht. Speisen, also etwas, was zu islamisch vorkam, wurde verboten. Man durfte nicht mehr auf dem Boden sitzen. Die Verwendung des Arabischen und der arabischen Schrift wurde verboten, das heißt auch spanische Texte in arabischer Schrift waren da nicht mehr erlaubt, islamische Vornamen. Dieser Punkt ist ein bisschen schwierig einzuordnen, den könnte man auch zum primärislamischen gruppieren. So, ich habe hier einige Bilder. Ein Herr namens Weiditz ist im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts nach Andalusien gereist und hat hier die Trachten der Frauen aus Granada in einem Werk veröffentlicht. Also das ist eher die Haustracht, das ist dann die Straßentracht. Also man verschleierte sich, das war dann natürlich auch nicht mehr erlaubt. Die Reise über Land. Ich weiß nicht, ob er sich das sehr genau so umgesetzt hat, wie es dann tatsächlich war. Das kann ich hier nicht bewerten. Und Musik und Tanz, also es gibt auch lange Zeit den Moriskentanz, der auch in Europa erfolgreich war und vielleicht davon beeinflusst. Auch in England und in München gibt es auch eine kleine Figur des Morisken, der den Moriskentanz tanzt. Aber das ist eben möglicherweise auch ein Tanz, der aus verschiedenen zusammengekommen ist und dann ein eigener Stil geworden ist. Es gab auch Zwänge, die kamen dann auch später. Man musste in die Messe gehen natürlich als guter Christ und zur Beichte. Fastentage einhalten, die Christlichen. Und das, was mit dem Islam zu tun hatte, durfte man natürlich nicht. Aber es gab auch die Idee, dass ein guter Christ Schweinefleisch essen muss. Beziehungsweise damit zeigt man, dass man kein Muslim ist. Und die Haustüren waren offen zu lassen, sodass die Behörden stets vorbeischauen konnten, dass man nicht irgendwie heimlich dem islamischen Glauben sich in der Praxis widmete. Das heißt, es gab kein Recht mehr auf Privatsphäre. Das gab es in der Zeit ohnehin in gewisser Weise nicht. Das ist ja eher ein moderner Begriff. Aber man hat versucht, von Seiten der Regierung die Gedanken zu kontrollieren. Das ging also schon sehr weit. Die den katholischen Königen nachfolgenden Herrscher waren Karl V. und sein Sohn, ja, Philipp II. Die herrschten im Grunde dann das ganze 16. Jahrhundert weiter über. Das sind diejenigen, die dann auch für diese Politik mitverantwortlich waren, mit ihren Kardinälen. Ich versuche mal hier auch zu zeigen, Karl V. hatte natürlich massive Probleme in Europa und Amerika durch die ganzen Besitzungen, die Spanien sich erworben hat, und durch die Reformation. Er war ja katholisch und er hatte also viele Konfliktherde. Die Protestanten in Europa, dann das Osmanische Reich, dass es ihm nicht gefiel, dass eine Gruppe von Muslimen in Spanien beharrlich auf ihrem Glauben, ja, auf dem Glauben besteht, das leuchtet ein aus seiner Perspektive. Man hat auch das Gerücht gestreut oder zumindest die Tatsache sehr verstärkt, dass die Muslime in Spanien, also die heimlich ihren Glauben praktiziert haben, man hat dann auch befürchtet, dass die Muslime in Spanien das Osmanische Reich unterstützen würden. Und diese Unterstützung ist wohl sehr stark übertrieben worden von der christlichen Seite, auch wenn sie zum Teil stattgefunden hat. Das ist jetzt das Reich in Europa Philipps II. Wir haben ja einige Besitzungen auf marokkanischer Seite und die Kanaren. Und er hat auch Portugal ab 1580 dann gehabt. Und natürlich auch das Weltreich in Amerika, die Philippinen und so weiter, die dann hier an sie gefallen sind. Das Problem ist natürlich zunächst Deutschland mit der Reformation. Und dann auch hier überall das große Osmanische Reich als Bedrohung für die europäischen Besitzungen. So, im Verlauf des 16. Jahrhunderts, um genau zu sein, in diesem Zeitraum 1568 bis 1570, gab es aufgrund der vielen Repressionen gegen die Muslime Aufstände im Umland von Granada. Vielleicht kennen Sie die Sierra Nevada, das sind die Ausläufer davon, die Alpujarras. Und ich hatte noch nicht erwähnt, dass auch schon um 1500 hier Aufstände waren in diesen Alpujarras. Also mehrfach, das war ein richtiger Krieg dann in diesen beiden Jahren. Die Zerstörung dieser Burg liegt aber schon früher. Ja? Also da waren mehrfach Aufstände in diesem Gebirgszug. Und die Problematik war dann für die katholische Seite: Was machen wir mit den Muslimen, wenn die sich nicht anpassen, wenn die immer bei ihrem Glauben bleiben? Und da hatte man drei Vorschläge. Assimilierung weitertreiben, daran glaubte man nicht, das war ja bisher schon misslungen. Die Auslöschung, das heißt Tod durch Ermordung im Prinzip oder eben längerfristig durch Kastration. Für beides hat man sich nicht entschieden, man hat sich für die Ausweisung entschieden. In den Jahren 1609 bis 1614, das heißt, die Präsenz des Islam in Spanien war von 711 bis 1614, also gut 900 Jahre. Und diese Zeit hat natürlich auch die gesamte europäische Kultur beeinflusst. So, das ist so der historische Überblick. Ich will auch etwas jetzt auf die Identität eingehen. Wir haben ja Texte von den Kryptomuslimen. Philipp III. Führt dann die Ausweisung durch, die schon von Philipp II., also unter seiner Regierung, geplant wurde. Das ist noch ein Bild, wie die verschifft wurden. Oft sind sie nach Nordafrika gegangen, aber zum Teil auch nach Frankreich zu Fuß, nach Italien, in das Osmanische Reich. Und wie wurde es jetzt begründet, also aus muslimischer Sicht, dass man in einem christlichen Reich bei seinem Glauben bleiben konnte? Da gibt es eine Koransure, die ich jetzt natürlich im Deutschen wiedergebe. Diejenigen, die an Gott nicht glauben, nachdem sie gläubig waren, außer wenn einer gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Nein, diejenigen, die dem Unglauben in sich Raum geben, über die kommt Gottes Zorn und sie haben eine gewaltige Strafe zu erwarten. Also, die Muslime in Spanien erwartet dieser Zorn nicht. Sie sind nicht freiwillig ungläubig, der Zwang kommt von außen. Ja, sie werden gezwungen, im Herz bleiben sie dem islamischen Glauben treu und sind insofern keine Apostaten, sie sind dann einfach Muslime geblieben, aus der Sicht mancher Rechtsgelehrter. Vor allem wichtig für die spanischen Muslime in dieser Zeit ist ein Rechtsgutachten, eine Fatwa eines Mufti aus Nordafrika, Oran, im heutigen Algerien. Ich habe diesen Text jetzt so übersetzt, dass die arabischen Begriffe, die im Spanischen stehen, hier auch stehen bleiben und im Deutschen dann erläutert. Ich werde das jetzt einfach mit dem arabischen Begriff vorlesen. Sie können das dann natürlich mitlesen. Das ist der Text, auf dem dann viele Muslime sich berufen haben, um ihren Glauben heimlich weiter zu praktizieren, nach außen als Christen zu leben, nach innen als Muslime. Wenn sie euch zur Stunde der Asala zwingen, ihre Götzenbilder anzubeten, so seien eure Gedanken bei Allah, auch wenn es außerhalb der Al-Qibla sei. Und wenn sie euch bedrängen, Wein zu trinken, so trinkt ihn, aber nicht mit Aniya, eine Verfehlung zu begehen. Und wenn sie euch Schweinefleisch aufnötigen, so esst, indem ihr es in euren Herzen ablehnt und handelt ebenso bei jeder verbotenen Sache, zu der sie euch zwingen. Und wenn sie euch zu den Worten des Unglaubens zwingen und es ist euch möglich, euch zu verstellen, so tut es. Und eure Herzen seien beständig im Glauben und das, was ihr unter Zwang sagt, sollen die Herzen ablehnen. Es entsteht eine Literatur, die man im Spanischen Aljamiado-Literatur nennt. Dieser Begriff, den hat man dann auch fürs Deutsche übernommen. Ajami bedeutet fremd, nicht arabisch. Diese Literatur ist nicht aufs Spanische beschränkt. Wir finden dieses fürs Chinesische, links arabisch, rechts chinesisch, außer hier, das ist auch arabisch. Man sieht hier erstmal vor allem, dass hier wie viele Vokalzeichen sind. Ich werde das jetzt nicht im Detail erklären. Im Arabischen sind die nicht nötig. Hier etwas aufgeschlüsselt. Also wir haben hier sehr auffällig sehr kurze Wörter, weil das Chinesische auch sehr kurze Silben im Übrigen hat. Ich habe es jetzt einmal hier in der modernen Schrift der Volksrepublik, einmal hier in der Pinyin-Umschrift auch der Volksrepublik und hier der deutsche Text. Das ist jetzt nur zur Veranschaulichung, ja, das ist kein zeitgenössischer Text. Man hat hier versucht, eben ein System zu finden, das Chinesische mit arabischen Buchstaben zu schreiben und hat auch einige Sonderzeichen eingeführt. Also es gibt es nicht nur für Spanisch, nicht nur für romanische Sprachen. Der Islam ist in China auch gar nicht so klein. In absoluten Zahlen sind es, soweit ich weiß, etwa 20 Millionen Muslime in China. Prozentual ist das natürlich sehr wenig. Aber sie haben große muslimische, islamische Gemeinden in Peking und dann in ganz Westchina. Da ist was durcheinander gekommen. Das ist eben ein Al-Khamiado-Text mit dem Spanischen. Was hier vielleicht ganz kurz für diejenigen, die des Arabischen bzw. Spanischen mächtig sind, zu erwähnen ist, auffällig sind, dass Wörter, die im Spanischen eigentlich getrennt geschrieben werden, hier zusammen erscheinen und eben nicht, wie man das heute lesen würde, getrennt in einzelnen, immer in einzelnen Wörtern. Viele Präpositionen erscheinen mit dem Begriff. Auffällige Merkmale für diese Al-Khamiado-Literatur ist arabische Schrift. In anderen Sprachen immer, ja. Es gibt es auch auf Deutsch. Archaismen heißt ältere Begriffe. Darauf gehe ich nicht ein, weil man dafür Spanisch können muss und Aragonismen auch. Und Arabismen, das habe ich wieder jetzt versucht, auf Deutsch wiederzugeben, wo es geht. Also das hat Einfluss auf den Wortschatz dieser Literatur. Al-Harf wird zu Al-Harfe auf Spanisch. Dieses Wort ist jetzt nicht mehr gebräuchlich. Al-Hirs, das Amulett, Zauberzettel, wird zu Al-Hirsi. Man kann davon ausgehen, oder Al-Hirsi, man kann davon ausgehen, dass dieses H dann verstummt ist. Oder eben nicht als guttural gesprochen wird wie im Arabischen. Also dieser Laut wird im Arabischen in etwa so gesprochen, wie wenn man einen Spiegel anhaucht. Ja? So. Wir haben Wörter, die auf einem arabischen Verb basieren. Hier khalaqa, das bedeutet erschaffen. Und das wird zu einem spanischen Verb mit der typischen Endung. Also wie wenn man auf Deutsch halaken sagen würde. Dann halekado wäre auf Deutsch dann halakt. Und halekamiento vielleicht sowas wie halekierung oder so, ja, könnte man so vielleicht veranschaulichen. Lehnübersetzungen, das heißt Übersetzungen aus dem Arabischen mit arabischem Muster, aber dann völlig im Spanischen. Arabisch Sahib kann derjenige, der etwas, hier der Gefährte des Fiebers, wäre die wörtliche Übersetzung, das ist derjenige, der das Fieber hat. Und Sie finden also in diesen Texten, die eben nicht einfach so zu verstehen sind, wenn man diesen Hintergrund nicht weiß, also man muss über das Spanische hinaus einige Kenntnisse dieser Phänomene haben. Es gibt auch Einfluss der Syntax der Arabischen, des Satzbaus. Also wir haben hier, ich gebe jetzt nur das Deutsche wieder, auch jetzt übersetzt ins Deutsche von mir, um das zu veranschaulichen. Sowas finden Sie da nicht. Dieser Satz, und sie kamen durch eine Wüste, die nicht hatte in ihr Person noch Al-Jinn, also Jinn ist bekannt, diese Wesen. Al ist der arabische Artikel, der kommt auch immer wieder in den Texten vor. Ja? Also dieses in ihr ist im arabischen Relativsatz nötig. Wir haben dann noch Stilfiguren. Man lehrte eine große Lehre. Das ist in den meisten europäischen Sprachen gilt das als unschick. Also man tanzte einen schnellen Tanz, man lachte ein lautes Lachen, ist im Arabischen, auch im Hebräischen sehr üblich, aufgrund der Sprachstruktur auch. So, Georg Bossong, ein Romanist aus Zürich, der jetzt wahrscheinlich in Rente gegangen ist, hat versucht, das zu charakterisieren als heterodoxes Spanisch. Was meint man damit? Im Gegensatz zum Orthodoxen, zum Üblichen, zum Normalen. Ja, das ist ganz bewusst ein Begriff, der hier aus der christlichen Perspektive ausgeht, weil das auch das ist, was man eigentlich tut. Orthodoxes Spanisch wäre das Spanisch der Christen. Das ist das Spanisch, wie wir es heute kennen eigentlich. Ja, das hat sich fortgesetzt. Das Spanisch der Morisken, also der Kryptomuslime in Spanien, ist untergegangen. Das ist verschwunden. Wir haben es eigentlich nur in dieser Alhambrado-Literatur. Vielleicht in Zitaten. Das Judenspanische gibt es bis heute. Das ist etwa vergleichbar mit dem Jiddischen, ja, im Vergleich zum Deutschen. Ja. Das gibt es bis heute, vor allem dann in Istanbul und in Israel. Das heißt, wir finden hier Begriffe aus der jüdischen Kultur. Das sind dann auch so Begriffe wie Seele. Das sind nicht nur direkt religiöse Begriffe wie das Heilige Buch und so weiter und so fort. Nicht nur Feiertage. Das kann bis in Begriffe hineingehen, die fast alltäglich sind, aber in gewisser Weise mit der spezifischen Kultur zu tun haben. Also diese Art von Sprachen sind also gar nichts Unübliches. Sie sind nur meistens klein und verschwunden, aber in vielen Fällen gab es diese Form von Mischungen. Alhambrado-Literatur ist traditionelle Literatur, sie ist auf der Ebene der kleinen Textteile in islamischer Tradition nicht besonders innovativ. Aber für ihre eigenen Lebensverhältnisse wurden die großen Kontexte, also wie man diese kleinen Texte zusammengestellt hat, sehr, sehr auf die Lebensbedingungen angepasst. Das ist auch etwas, was wir mit unserer, ich sage mal, Ideologie des Innovativen in den westlichen Kulturen nicht mehr so kennt. Wir erwarten ja von einem Schriftsteller, dass er etwas Neues schreibt, sonst wird er nicht anerkannt. Eine Neuanordnung ist ja eher eigentlich nicht so das, was man schätzt. Gattungen sind sehr unterschiedlich, haben nicht nur religiösen Aspekte. Man findet Rezepte für die Volksmedizin, Zaubertexte, Amulette. Das ist eben wieder was, was die Inquisition gerne liest. Und Legenden, also zum Beispiel der Text ganz am Anfang, den ich gezeigt habe, die allererste Folie ist die Josef-Geschichte, die man auch vielleicht aus der Bibel kennt, beziehungsweise die eben auch im Koran zu finden ist. So. Die eine Sache, die jetzt die Muslime in Spanien stärker unterscheidet vielleicht von anderen, ist, sie kennen relativ genau die Bibel. Sie waren ja gezwungen, zur Messe zu gehen und sie haben sich besonders stark mit dem Christentum auseinandergesetzt. Jetzt möchte ich hier zum Abschluss einige Zitate noch anführen, wie sie argumentiert haben, warum das Christentum und eben der Messias als Gottes Sohn, dass das Anschauungen sind, die falsch sind. Diese Handschrift liegt in Madrid. Also erstmal die Ziele. Also das ist der Schreiber dieses Manuskriptes, das hier kurz zu sehen war. Ziele der Handschrift, in einer größeren Handschrift vorhanden. Hier und im Folgenden möchte ich die Blindheit der Goyim, also das sind hier die Christen gemeint, aufzeigen, damit all jene, die in diesem Buch lesen, wissen und verstehen können, wie man mit ihnen disputieren soll und welcher ihr Glaube ist. Also eine Anleitung, wie man mit Christen streitet. Ob das dann noch möglich war, ist sehr fraglich. Man wurde ja von der Inquisition verfolgt, wenn man zu öffentlich sich zum Islam bekannt hat, wenn man dann auf die Straße hinausgeht und mit den Nachbarn disputiert. So kann das wohl nicht gewesen sein. Wir finden eine Strategie, nämlich der Schreiber sucht nach Argumenten aus den biblischen Evangelien, warum die Christen nicht recht haben. Schauen wir mal kurz hier. Wisse, Bruder, dass ich dir die mangelnde Übereinstimmung der Christen und natürlich das Wissen davon sehr leicht verkünden und zeigen will durch ihr Evangelium. Also im Evangelium selbst findet man Argumente, warum die Gottessohnschaft Jesu, also diese Trinität auch, die Dreieinigkeit, verkehrt ist. Und gut, jetzt schreibt er noch kurz, wer die Evangelisten waren. Das überspringe ich. Der erste war Matthäus. Und hier findet man folgendes Argument, nämlich es dreht sich immer um dieses Ich, nämlich Jesus hat nicht gesagt, ich bin Gott, also wir sehen es jetzt gleich, wisse gehorsamer Bruder, dass Matthäus dies aus den Worten dir Isa, das ist die arabische Form von Jesus, sprach, zusammengetragen hat und er sagte, euer Schöpfer sieht euch und hört euch. Und er sagte nicht, ich sehe und höre euch. Also Jesus hat nicht diese Ich-Form benutzt, um sich mit Gott gleichzusetzen. Das ist hier das Argument. Er sagt, euer Schöpfer. Ja, Jesus spricht, euer Schöpfer, nicht ich bin Gott. So. Und das geht dann so weiter. Vater unser, der in den Himmeln ist, dein Name sei geheiligt. Und er sagte nicht, ich bin im Himmel. Ja, also das Argument ist, dass Jesus von sich nicht als Gott gesprochen hat, sondern immer über Gott. Das setzt sich so fort. Er hat nicht gesagt, betet mich an, ja? Das hat der Satan gesagt. Zuvor sagte er ihnen, dass sie einen einzigen Gott, Herr des Himmels und der Erde, anbeten sollten. Also nicht mehrere Götter. Nun, welche eine große Blindheit ist diese, dass sie lesen, die Christen, und nicht verstehen, wie ein Esel, der Bücher trägt. Das Argument gegen die Dreieinigkeit setzt sich fort. Hier habe ich wieder die arabischen Begriffe stehen lassen, wo sie im Originaltext auch waren, und dann das wieder ins Deutsche übersetzt. Sie wissen sehr wohl, dass niemand Allah subhanahu ähnlich ist, noch ähnlich sieht. Und sie geben ihm Gestalt und Ähnlichkeit und sagen, Isa ibn Maryam sei Allah. Und sie glauben auch, dass Allah subhanahu Trinität ist, dass er drei Personen ist. Und sie glauben auch, dass Isa, der Sohn von Allah subhanahu, ist. Diesen Glauben will Allah nicht. Und wir Muslime glauben nicht, dass er wahr ist. Vielmehr glauben wir, dass Allah keinen Herrn hat außer ihm. Es gibt keinen, der ihm gleicht, und dass Isa, der An-Nabi und Bote des Schöpfers war und Diener des Schöpfers, subhanahu. Das heißt, wir haben hier einen Text oder auch die anderen Texte erinnern immer wieder daran, dass die christliche Lehre falsch ist. Man kann schon verstehen, dass das nötig war, wenn man ständig zur Messe gehen musste und das Gegenteil gehört hat. Also diese Texte erinnerten stets daran, was der Muslim zu glauben hat. Es gibt auch logische Widersprüche, meint dieser Morisco-Schreiber. Wenn Al-Masih das Wort des Schöpfers ist und das Wort von ihm Schöpfer ist, dann ist Al-Masih Allah. Das ist jetzt logisch. Logischer Schluss, so wären alle erschaffenen Dinge Allah. Ja, wenn man das gleichsetzt, das Wort und den Schöpfer, das bezieht sich wohl auf das Johannesevangelium, den Eingang. So wären alle erschaffenen Dinge Allah, die durch das Wort geschaffen wurden. Und Al-Masih wurde durch die Macht des Schöpfers geschaffen. Allah, subhanahu, wurde nicht geschaffen, also ist Al-Masih nicht Allah. Also ein einfacher logischer Schluss. Die Grundlage ist der Koran, dass Gott eben keine weiteren Götter neben sich hat. Wir finden das in Sure 112, 1-4. Sag, er ist Gott, ein einziger Gott, durch und durch er selbst. Er hat weder gezeugt, noch ist er gezeugt worden, und keiner ist ihm ebenbürtig. Also darauf bezieht sich auch die Stelle dieses logischen Widerspruchs. Also der Morisco-Schreiber verfolgt verschiedene Strategien. Er sucht in der Bibel nach Widersprüchen, er sucht logische Widersprüche und er sucht eben Widersprüche zum Koran, um zu zeigen, dass die christliche Lehre falsch ist. Der Islam in Spanien war also sehr großen Repressalien am Ende seiner Präsenz unterworfen und hat von 1614, kann man sagen, bis zum Ende der Franco-Diktatur keine Anwesenheit mehr gehabt in Spanien, aber seitdem wieder. Wir haben auch jetzt in Granada seit 2003 etwa wieder eine größere Moschee und auch andere Moscheen, gerade auch in Granada, fühlen sich, zumindest war das so, als ich dort war vor etwa 10 Jahren, Muslime auch wieder sehr heimisch. Das heißt, sie finden auch viele Konvertiten, also ursprünglich Christen, die zum Islam konvertiert sind, die dann auch gerne in Granada leben. Einer meiner Dozenten an der Spanischfakultät war zum Beispiel Pole, katholischer Pole gewesen und war dann zum Islam konvertiert und Dozent geworden an der Universität Granada für spanische Sprache. Also das war jetzt erstmal diese Übersicht und ich freue mich auf Ihre Fragen, falls Sie welche haben.